Dann einen guten Morgen, einen gesegneten Sabbat euch allen. Schön, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Viele ereignisreiche Tage, Wochen liegen hinter uns und ich glaube, noch ereignisreichere liegen vor uns. Larissa sprach heute Morgen von diesem wunderbaren Schnee, den sie gesehen hat, nachdem sie das Fenster geöffnet hat und einmal einen Blick rauswerfen konnte. Bei mir war die Freude etwas verhaltener. Ja, nachdem ich gesehen habe, dass es wieder geschneit hat und die Straßen waren nicht geräumt. Ja, und ich habe schon die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn gehabt. Schaffe ich das überhaupt hierher? Hab meiner Frau gesagt, du, wir haben gar nicht so viel Zeit heute, wir müssen los. Und dann haben wir das Navi eingeschaltet und haben festgestellt, dass ab vor Coburg noch nahezu fast bis Bamberg eingeschränkter Winterdienst unterwegs ist und dass wir uns gegebenenfalls sogar auf Wartezeiten einstellen müssen. Und da habe ich mir schon gedacht, weil ich von der Erna die Handynummer habe, der schreibe ich gleich mal, ich komme heute später. Ja, und dann sind wir auf die Autobahn gefahren und wenn ich auf die Autobahn fahre, habe ich immer so ein kleines Stoßgebet, was ich mitnehme und habe doch den Herr darum gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich heute hier rechtzeitig ankomme, wir hatten übrigens eine sehr, sehr schöne Lektion, ein sehr schönes Gespräch heute, dann soll es so geschehen, wenn ich später kommen soll, lieber Herr, dann weiß ich das auch jetzt einzuordnen, dass ich jetzt nicht sauer werde, denn ihr wisst ja, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, man hat Zeitdruck, auch wenn man ein langsames Auto hat, man neigt trotzdem dazu, mal etwas schneller zu fahren. Ja. Und dann ist etwas ganz Kurioses passiert. Wir sind wirklich noch nie so langsam hierher gefahren wie heute. Noch nie. Und das Navi hat auch immer angezeigt, jetzt plus minus null, jetzt bist du 5 Minuten zu spät, jetzt bist du 10 Minuten zu spät, jetzt bist du 15 Minuten zu spät. Und dann dachte ich, naja gut, wenn wir es 10 Uhr schaffen, dann sind wir gut. Und da sind wir einfach gefahren in diesem Trott. Man konnte nicht überholen, weil nur eine Fahrspur einigermaßen geräumt war. Das heißt, wir haben uns mit 80, 90 km/h auf der Autobahn bewegt. Warum? Man konnte ja an keinen LKW vorbei. Ja. Und dann ist etwas ganz Kurioses hier passiert, als wir hier Bamberg abgefahren sind. Und dann habe ich einfach nur mal geschaut, na mal gucken wir mal, wie spät wir denn wirklich sind und wo wir denn reinplatzen. Und auf einmal zeigt die Uhr 9.22 Uhr an. Ich weiß es nicht, wie das geschehen konnte, aber es ist passiert. Wir sind wie immer losgefahren, noch nie so langsam gewesen und doch waren wir pünktlich. Das ist irre, das ist irre. Danke, Herr Jesus Christus, wie auch immer du das gemacht hast. Ja, das sind viele Wunder möglich und ich bin jetzt froh, hier sein zu dürfen und vor allen Dingen bin ich tiefenentspannt. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwo von der Autobahn kommt. Man hat gerade die Rallye Dakar hinter sich gelassen und man kommt hier hoch und muss predigen. Dann ist das Mindset nicht immer da, wo es sein soll. Ja? Gelobt sei dem Herrn Jesus Christus. Und gerade auch heute, wo ich euch ein Thema mitgebracht habe, was wirklich nicht ganz einfach ist, besonders dann, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Ihr seid eingeladen, mit mir gemeinsam die Bibel zu öffnen. Und hier Daniel, das Buch Daniel, Kapitel 11. Und hier beginnen ab dem Vers 40. Und für uns Siebenten-Tags-Adventisten ist das jetzt nichts Neues. Wir wissen, hier geht es um den König des Nordens und es geht auch um den König des Südens. Und gerade in diesen Versen 40 bis 45 ereignet sich was Ungeheuerliches. Und ich glaube, es macht Sinn zu wissen, was da auf einen zukommt. Und vielleicht sind wir sogar in der Lage, uns irgendwo da wiederzufinden, zeitlich gesehen, ohne dazu verleitet zu werden, etwas hinein zu interpretieren. Das ist ganz wichtig, gerade heute, wo ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt, wir haben über Hiob heute gesprochen, ja, dann weiß man nicht mehr, was soll man morgen machen, was kommt auf morgen auf einen zu, dann haben wir das Impfprogramm, wir haben Pflicht, wir haben Zwänge, Menschen werden stigmatisiert, das macht mit uns was, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber das Schlimmste, was wir in dieser Zeit machen können, ist, das Lesen, das Bibelstudium, das Gebet zu vernachlässigen. Das ist das, was uns heute in dieser Zeit des Chaos, was es ohne Zweifel ist, Licht zu geben. Licht, was wir brauchen. Licht, liebe Geschwister, ist immer Orientierung. Und wenn wir das Licht Gottes haben, haben wir auch Hoffnung, was viele in der Welt nicht haben. Ab Vers 40 heißt es, und ich lese nach der Elberfelder Bibel, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen und wagen mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen. Ja, gar überfluten, heißt es hier. Und er wird in das Land der Zierde kommen. Er wird in das Land der Zierde eindringen. Und vieles wird zu Fall gebracht. Manch anderen Übersetzung heißt auch, und viele werden stürzen. Oder viele werden niederfallen. Diese aber werden dieser Hand entrinnen. Edom, Moab und die Besten, die Ersten der Söhne Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen. Und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libya und Kuschita werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte, aber Nachrichten von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Das Interessante in diesem Vers 45, in der King James Bibel steht das etwas anders. Ja? Da heißt es nicht nur, er baut seine Zelte nicht nur zwischen den Meeren und dem Berg, sondern in dem Berg. Hier wird etwas ersetzt, und zwar komplett. Aber schauen wir noch einmal auf Vers 40. Hier heißt es, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihnen zusammenstoßen, der König des Nordens. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen, mit Wagen, mit Reitern und mit vielen Schiffen. Wir Siebenten-Tags-Adventisten wissen schon, wer der König des Nordens ist. Wir reduzieren es immer gerne auf eine religiöse Macht, auf das Papsttum. Aber der König des Nordens, liebe Geschwister, ist mehr. Wenn ihr euch an die Daniel-Statue erinnert, gerade ja, in den letzten Ereignissen, werdet ihr feststellen, ja, das päpstliche Rom ist ja vorhanden. Aber es reagiert ja nicht autark weltweit, sondern es hat, was? Ein Bündnis mit einer anderen Macht. Und ohne diese Macht wäre es gar nicht in der Lage, das zu erreichen, was es bis heute erreicht hat und was es dann später auch noch erreichen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Um das auch einigermaßen einzuordnen, gibt uns Daniel auch hier schon einen Hinweis. Zur Zeit des Endes. Im Vers 4, Kapitel 12 heißt es, und du, Daniel, halte die Worte geheim, verschlossen und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und wenn ihr jetzt in den Kapitel 12 weiterlest, dann werdet ihr feststellen, ganz am Ende haben wir auch einige Zeitabschnitte, 1290 Tage, 1335 Tage. Wir wissen, dass das prophetische Tage sind. Wir wissen aber auch zuvor, dass der Daniel eine Vision hatte, eine Vision von 2300 Abend und Morgen. Also wir haben schon viele Zahlen, die uns ein ungefähres Zeitfenster mit auf den Weg geben können. Wo wir das Ganze einzuordnen haben, wann denn das Zeit oder wann denn die Zeit des Endes beginnen wird. Nun mag der eine sagen, vielleicht 1798 mit der Gefangennahme durch General Barthier, der den Papst gefangen genommen hat. Ihr kennt das mit Sicherheit. Ja? Vielleicht ist es aber auch 1844 oder irgendwo dazwischen. Vielleicht auch kurz nach 1844. Ja? Wollte ich mich da gar nicht so genau festlegen, aber dieses Zeitfenster haben wir. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und Schwester Weid, möchte ich hier auch nicht vergessen, die bestätigt das Ganze auch noch in ihren Schriftturm. Also zu dieser Zeit wird der König des Südens aufbrechen und er möchte gegen den König des Nordens angehen. Wenn wir das bei 1798 festhalten, dann werden wir feststellen, dass der König des Südens unglaublich erfolgreich war. Denn ihm ist es erstmal gelungen, diesen König vorläufig festzusetzen. Aber anscheinend wird sich das irgendwann mal ändern oder hat sich geändert. Denn es heißt es ja wieder, der König des Nordens, ja, wird aber jetzt gegen ihn anstürmen. Wir würden halt sagen, vielleicht ein Racheangriff, ein Vergeltungsschlag. Ja. Und er wird kommen mit Wagen, mit Reitern und mit vielen Schiffen. Wagen und Reiter in der Bibel, liebe Geschwister, wird sehr häufig mit einer Streitmacht wiedergegeben. Mit vielen Wagen und Reitern, ja. Ihr kennt das von Salomon. Salomon ausgestattet mit so und so viel Tausend von Reitern, mit so und so viel Tausend von Wagen, mit so und so viel Tausenden von Pferden. Und wenn ich den Arm erheben würde von den Philister und sie werden kommen mit Wagen und mit Reitern und mit großem Geschrei. Das finden wir sehr häufig in der Bibel. Ja? Wagen und Reiter, eine aggressive Militärstrategie, aggressive Militäroperationen. Und mit vielen Schiffen. In diesem Zusammenhang wird die Bibel auch deutlich. Schiffe sind nicht unbedingt immer Kriegsschiffe. Zu damaligen Zeiten wurden die Kriege immer auf den Land ausgetragen. Erst viel später ja, etablierten sich diese großen Mächte, ja, wie Griechenland, ja, wie Spanien, wie Portugal, wie England, zu ganz großen Seemächten. Ja. Dann könnte man sagen, hier handelt es sich tatsächlich um eine Handelsmacht, ja, um eine Seemacht. Aber hier dienen die Schiffe als ein Indikator für eine Handelsflotte. Ja, ihr könnt die Schiffe von Tarsis, ja, das waren Handelsschiffe, oder Tyros. Ja, Tyros reich geworden durch seine Handelsschiffe. Ja. Und wenn wir das hier mit reinnehmen, vielleicht nicht hineininterpretieren, aber wenn wir es mit anbringen dürfen, dann wissen wir hier, dass der König des Nordens in der Lage ist, erstmal eine Streitmacht zu etablieren, eine militärische Streitmacht, und er ist in der Lage, auch eine Wirtschaftsstreitmacht aufzubauen. Wahnsinn, Wahnsinn. Militärische Stärke, militärische Ideologie, Eroberungstaktik, und wir haben hier auch, wie können wir das mit einfachen Worten wiedergeben, die Möglichkeit vor Augen, mit Handel Krieg zu führen. Sagen wir das mal so. Und wer die Medien mal durchläuft, sich nicht von Corona überrumpeln lässt und mal schaut, was sich nicht nur heute offenbaren tut, sondern auch in den letzten Jahrzehnten, dann wissen wir, dass es tatsächlich dieses Bündnis gewesen ist, ja, was gewagt hat, in Länder einzudringen und es zu vereinnahmen. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Fakt ist eins, der König des Nordens ist unglaublich mächtig. Und er ist reich. Kriege, liebe Geschwister, kosten Geld. Es gibt tatsächlich eine Nation weltweit, die lebt von Kriegen. Ihr wisst, welche Nation das ist. Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika ohne Kriege würde gar nicht mehr existieren. Das sage nicht ich, das sagen Ökonomen, das sagen Wissenschaftler. Ganz interessant, das sagen nicht unbedingt Theologen. Gehen wir weiter. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Das erinnert uns so ein bisschen an Exodus. Überschwemmen und überfluten. Ja, können wir mitnehmen. Aber Wagen, Reiter, Schiffe, eindringen, überschwemmen, überfluten, das finden wir in dieser Reihenfolge auch im Buch Hesekiel. Und zwar an einer ganz besonderen Stelle. Da geht es nämlich um eine Stelle, wo das Reich wiederhergestellt werden wird. Aber zuvor muss es geläutert werden. Wir schauen gleich mal in Hesekiel, wo das steht. Also der Nordkönig ist in der Lage, in Länder einzudringen, sie zu überschwemmen, sie zu überfluten, ohne dass wir groß von Gegenwehr hier irgendetwas lesen. Liebe Geschwister, wer die weltweite Kriegspolitik mal verfolgt hat in den letzten 50 Jahren, der wird festgestellt haben, da gab es tatsächlich Militärbündnisse. Die sind überall hingegangen, wo sie hin wollten. Und keiner hat sie aufgehalten. Keiner hat sie aufgehalten. Selbst dann, als sich herausgestellt hat, dass die Grundlage für eine Intervention falsch gewesen ist. Selbst dann. Und das Interessante ist, es ist nichts passiert. Es hat keine Konsequenzen gehabt. Ich sage nur Kuwait. Ich sage nur Irak. Ich sage nur Afghanistan. Und wir reden hier nur von Militäroperationen, die bekannt sind. Ich sage nur Syrien. Und wer sich mal ein bisschen mit Afrika beschäftigt hat und weiß, wer denn weltweit in Afrika agiert und reagiert, der wird feststellen, Junge, Junge, das sind ja die gleichen. Und keiner hält sie auf. Sie kommen, sie nehmen sich das, was sie haben wollen. Und im Fokus der nächsten Intervention steht natürlich ganz groß der Iran. Warum? Iran hat unglaublich viele Bodenschätze, die wichtig sind. Wer die Bodenschätze in dieser Welt unter sich hat, der kann von sich behaupten, der regiert die Welt. Sie ist abhängig von ihm. Illegale Intervention. Das Schlimme, was hier steht, es gelingt. Egal, was wir tun, was wir aufbegehren, egal, was andere tun, um sich zur Wehr zu setzen, die Bibel ist ja eindeutig, sie werden keinen Erfolg haben. Das sollte uns erstmal hier trennen, das sollte uns erstmal auf den Mund zergehen lassen. Das ist biblische Prophetie. Auch was wir vielleicht tun möchten mit Gebeten etc., all das wird hier kein Fundus finden. Warum? Weil es der Herr so will. Der Herr lässt es so zu. Warum? Erzählt uns Hesekiel, wo wir gleich einmal einen Blick drauf werfen werden. Er kommt, der König des Nordens, unaufhaltsam. Es ist eine Koalition. Es ist keiner, der alleine kommt. Es ist eine Koalition. Und er kommt auch in das Land der Zierde. Liebe Geschwister, das Land der Zierde im Alten Testament ist Israel. Der Berg der Zierde ist Zion. Der Berg der Zierde ist Zion. Er kommt also dahin, wo was noch gepredigt wird? Die Wahrheit, das Wort Gottes. Da kommt er hin. Er überrennt es. Er überrennt es. Hier heißt es, diese aber werden seiner Hand nicht entrinnen. Edom, Moab und die ersten der Söhne Ammon. Aber zuvor in dem Vers steht noch, wenn er in das Land der Zierde kommt, werden viele fallen. Nicht einige, nicht wenige. Viele werden fallen. Viele werden diesen Druck nicht standhalten. Das, was wir heute draußen haben, ist auch Druck. Aber das ist nicht der Druck, von dem die Bibel hier spricht. Matthäus 24, liebe Geschwister, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, ja, wie kann man denn ganz viele Christen, treue Christen stürzen, indem man was tut? Viele werden vielleicht denken, na, vielleicht werden wir sie zu irgendetwas zwingen. Dann wird das schon funktionieren. Gewalt anwenden, Gefängnis. Andere Strafen. Nein, liebe Geschwister. Satan ist viel raffinierter. Braucht er gar nicht. Das hebt er sich für den Schluss auf. Matthäus 24, ihr kennt, da geht es um die Endzeit. Was fragen denn die Geschwister den Herrn Jesus Christus? Was wird denn das Zeichen deiner Ankunft sein? Herr Jesus Christus geht gar nicht drauf ein. Ist doch gar nicht wichtig zu wissen. Was ihr wissen müsst, am Ende der Zeit, Achtung, am Ende der Zeit, wird es eine Verführung geben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Liebe Geschwister, Verführungen sind heute ein Pseudo-Evangelium. Liberalismus in unseren Gemeinden, Zusammenschlüsse mit diversen Kreisen, wo wir genau wissen, dass sie kein biblisches Fundament haben. Wenn wir fremdes Feuer in unseren Gemeinden reinlassen, liebe Geschwister, wir vernichten uns selber von innen nach außen. Das ist die Strategie Satans. Das macht er übrigens mit jeder Kirche, mit jeder Gemeinde. Es gibt viele, viele treue Geschwister draußen. Ich kenne unglaublich viele treue Baptisten, Evangelikale, Täufer, Wiedertäufer, gibt es ja auch noch. Ja? Es gibt auch Protestanten. Es gibt Charismatiker, die leben wirklich, uns unterscheidet bisweilen nur der Sabbat. Das sind ganz treue Geschwister. Die lesen auch in der Bibel, die studieren auch das Wort. Wenn man sich mit ihnen über einen diversen Abschnitt unterhält, liebe Geschwister, die können biblisch fundiert antworten. Das sind ganz treue Menschen. Aber auch sie werden verführt. Ich hatte erst letztens ein Gespräch gehabt mit einer älteren Dame, Charismatikerin, ja, die hält Gott ganz oben, ganz an erster Stelle in ihres Lebens. Und sie sagt auch, aber in unseren Gemeinden kommt immer und immer mehr Irrlehren rein. Dann hören wir von jenen, wir hören von diesen und wir können nichts dagegen machen. Und die Jugend, wir fangen die Jugend nicht mehr ein. Die Jugend kommt mit neuen Gedanken gut. Man ist dort auf einen Kongress und hier auf einen Kongress. Dort wird was Neues präsentiert. Und die Jugend probiert es aus und es fühlt sich gut an. Und wir können nichts dagegen tun. Es ist da. Liebe Geschwister, wir sind nicht alleine, die davon betroffen sind. Deswegen ist es wichtig auch, unsere Jugend mit ins Bibelstudium einzubeziehen, damit sie wissen, was das Wort Gottes ist. Wir lesen sehr häufig darüber, aber wir müssen es auch praktizieren. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Viele werden stürzen. Liebe Geschwister, hier geht es nicht um einen Militärschlag, hier geht es auch nicht um Drangsalerei. Hier geht es um Verführung. Mehr braucht der König des Nordens gar nicht machen. Warum? Er weiß ja, dass es funktioniert. Es funktioniert. Und zwar richtig gut. Edom, Moab und Ammon. Der Bibelkenner weiß, diese drei Völker sind auf eine gewisse Art und Weise mit den alten Israel verwurzelt. Ja? Da habt ihr Esau und da habt ihr natürlich auch die Kinder aus der Verbindung Lot und seinen Töchtern. Bisweilen waren das auch immer Gegner Israels, aber nicht immer. Es gab auch Zeiten, hier möchte ich mal Moab anbringen, ihr wisst das, da hat ja David seine Familie nach Moab gebracht, in Sicherheit, vor Saul. Denkt doch mal an Naomi, Elimelech, wo ist sie hingegangen? In der Hungersnot. Wer hat sie aufgenommen? Moab hat sie aufgenommen. Ruth war Moabiterin. Wen hat sie geheiratet? Unvorstellbar zur damaligen Zeit. Boas. Ein Israelit. Ein Jude, würden wir heute sagen. Ja? Also ihr seht, es sind Verbindungen, Beziehungen da. Aber Geschwister, Achtung. Hier steht, sie konnten entrinnen. Entrinnen heißt aber nicht, sie haben den Weg irgendwo in die Gemeinde Gottes gefunden. Es ist möglich, dass das so ist. Die Chancen stehen 50-50, würden wir sagen. Wichtig ist, was wir hinausnehmen dürfen, was in der Bibel steht, auf seinen Siegeszug, der es wahrlich immer noch ist, konnten einige seiner Hand entrinnen. Das ist wichtig. Er war also nicht zu 100% erfolgreich. Und er wird zu einer bestimmten Zeit seine Hand an die Länder legen. Und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Ja, für die Geschwister, die Daniel studiert haben, Jesaja, Jeremia, die wissen, ja, Ägypten lag im Süden von Israel. Ist auch heute noch so, hat sich nicht geändert. Ja. Und wenn man vom König des Südens spricht, ist ganz interessant, dass wir das sogar in der Exodus-Geschichte finden. Ja. Da steht immer wieder der Pharao und der Pharao sagt, aber es gibt eine Stelle, und der König Ägypten sagte. Der König des Südens, ja, Ägypten. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den König des Nordens. Der kam ja geografisch gesehen gar nicht aus dem Norden, er kam ja aus dem Osten. Aber er musste hoch in den Norden, weil seine Streitmacht sonst in der Wüste aufgerieben worden wäre. Ja. Das wissen wir beim Studium der Bibel. Ja. Und so kam er in das Land Ägypten. Und Ägypten konnte sich nicht wehren. Also Ägypten konnte nicht entrinnen. Ägypten hat sich schon gewehrt. Ja. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Er raubt. Der König des Nordens kommt, überrennt und raubt. Auch hier haben wir so ein Exodus-Wording. Ja? Wir lesen hier von Gold, Silber und Kostbarkeiten. Das erinnert uns so an den Auszug. Irgendwie verdreht hier. Damals gaben die Ägypter den Hebräern freiwillig alles. Hier kommt aber jemand, der nimmt es an sich. Ganz interessant. Und Libya und Kuschita, also Äthiopier, werden in seinem Gefolge sein. Das heißt, hier findet wieder ein Bündnis statt. Es geht ja nicht um eine Vernichtung, sondern sie verbünden sich mit dem König des Nordens. Das erinnert uns ja auch an Daniel 2, wo es dann darum geht, wenn sie versuchen, miteinander zu heiraten und verheiraten, ihr kennt das, ja? Sie suchen Bündnisse zu schmieden. Ja? Wir wissen aus Daniel 2, dass sie nicht immer halten werden. Ja? Hier nehmen wir das mit, dass es auf alle Fälle zu diesen Bündnissen kommen wird. Sie werden praktisch den König des Nordens dienen. Und jetzt kommt aber was Interessantes, Vers 44. Aber Gerüchte. Hier steht im Hebräischen Nachrichten. Ja? Nachrichten von Osten und vom Norden her werden ihn erschrecken. Liebe Geschwister, was muss denn passieren, wenn die Weltmacht plötzlich erschrecken tut? Was muss da passieren? Das ist eine rhetorische Frage. Muss man sich ja mal stellen. Der mächtigste König, das mächtigste Bündnis, was diese Welt je gesehen hat, erschreckt. Da muss was passiert sein. Er erschrickt nicht nur, er sieht sich gezwungen zu handeln. Wenn ein König sich gezwungen fühlt zu handeln, weil er etwas gehört hat, dürfen wir davon ausgehen, es muss etwas Außergewöhnliches sein. Es muss so außergewöhnlich sein, dass seine Macht ins Wanken gerät. Ja, liebe Geschwister, es gibt einen Zeitpunkt, wo das tatsächlich auch geschehen wird. Dazu gleich mehr. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu verstrecken. Liebe Geschwister, ist ganz wichtig, was hier steht. Er wird mit großem Zorn, mit großem Grimm ausziehen, um zu vernichten. Liebe Geschwister, hier steht nicht, er wird sie vernichten. Das ist ein Unterschied. Er hat die Absicht, es zu tun. Absichten, etwas zu tun, das kann heute sein, wir gehen einfach rein, wir marschieren durch, oder aber ich erlasse Dekrete. Und ich kann auch eins oben draufsetzen, ich kann beides miteinander kombinieren. Dann habe ich das Recht dazu. Aber was muss das sein, dass er sich dazu genötigt fühlt, das überhaupt zu initiieren. Ja, dass er sogar hingehen muss, um es zu vollstrecken. Und er wird seine Königszelt, das ist ganz wichtig, Mehrzahl, nicht das eine Zelt, mehrere Zelte, eine Streitmacht, eine Handelsmacht, er platziert sich zwischen den Meeren. Ja, ihr habt hier auf der linken Seite, wenn ihr die Karte vor euch liegen habt, Norden ist meistens immer oben, ja, dann habt ihr im Westen natürlich ein riesengroßes Meer. Das Mittelmeer ist euch bekannt. Aber im Osten, dann habt ihr welches Meer? Das Tote Meer. Zwischen den beiden Meeren. Da liegt Jerusalem. Da liegt der Berg Zion. Ja. Und zwischen dem Meer und dem Berg, King James, in dem Berg der heiligen Zierde, wird er seine Zelte aufschlagen. Dann, liebe Geschwister, erst dann kommt er an sein Ende. Und keiner wird ihm helfen. Dann lasst uns mal einen Blick ins Buch Hesekiel werfen. Und hier Kapitel 38. Hesekiel, Kapitel 38. Und hier haben wir als Überschrift Drohrede gegen Gog und Magog und das furchtbare Gericht über ihn. Der Bibelkenner, der weiß, Gog und Magog ist mir irgendwo im Buch der Offenbarung präsent. Stimmt. Ganz am Ende, nach den 1000 Jahren, ja, wenn Satan wieder losgelassen wird, so steht es geschrieben in der Schrift, dann kommt Gog und Magog und wird sie wieder alle versammeln, aus allen Himmelsrichtungen, um ein letztes Mal gegen diese große Stadt anzutreten. Gog und Magog, also ein Synonym für ein Bündnis. Hier in Hesekiel 38 geht es nicht nur um das Sammeln Gog und Magog, die Absicht, etwas zu erobern, und das Gericht über diese. All das lesen wir im Hesekiel 38. Und da heißt es ab Vers 1, und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog und Magog, gegen den Fürsten Rosch, Meschech und Tubal. Wer die Bibel aufmerksam studiert, der wird feststellen, diese Geschlechter haben damals wirklich existiert. Und sie waren alle nördlich von Israel zu finden. Und hier heißt ab Vers 4, und ich lenke dich herum, liebe Schwester, das ist ganz wichtig. Wer beruft sie? Es ist Gott selber, der sie beruft. Und ich lenke dich herum und lege Haken in deine Kinnpacken. Und ich führe dich heraus, dein ganzes Heer, Pferde, deine Reiter, sie alle sind prächtig gekleidet. Ein großes Aufgebot mit Langschild, Kleinschild, Schwerter führen sie alle. Und dann kommt sogar noch was hinzu. Und in deinen Reihen sind auch noch Söldner zu finden. Kusch, Paras, Put. Put ist auch ein Synonym für Libyen. Kusch, nicht nur Äthiopien. Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, wenn wir heute über Kusch reden, ob das auf Äthiopien reduziert werden kann, weil es Funde gibt, die beweisen, dass die Kuschiter über den gesamten Nil verteilt gewesen sind. Und wer geografisch nicht gerade faul gewesen ist in der Schule, der weiß, der Nil ist lang. Der Nil ist lang. Demzufolge gehören dazu auch viele Regionen und Gebiete. Es gibt einige Historiker und Wissenschaftler, die meinen bisweilen auch zu argumentieren, dass sich Kusch auch bis nach Vorderasien hin ausgeteilt hat. Das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns nochmal daran erinnern, wenn der König des Nordens kommt und er dringt in Ägypten ein. Auch ein Kusch und die Libyer können ihm nicht standhalten. Da wir aber wissen, dass die Ägypter mit Kusch und die Libyen immer ein Bündnis hatten, muss uns auch bewusst werden, dass Ägypten niemals alleine gehandelt hat und nicht alleine dem König des Nordens gegenübersteht. Das ist dann interessant, die Frage zu stellen, wer ist denn dann in der Endzeit der König des Südens? Lesen wir weiter. Vers 8, Hesekiel 38, Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden waren. Das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und du wirst hinaufziehen wie ein Sturm. Und das ist überfluten und überschwemmen. Wenn die Bibel von Überfluten, Überschwemmen berichtet, dann ist es immer ein Sturm, und zwar ein unaufhaltsamer Sturm. Du wirst hinaufziehen, wie ein Sturm herankommen, wirst sie wie eine Wolke das Land zu bedecken, du und all deine Scharen und viele Völker mit dir. Vers 10, so spricht der Herr, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Dinge in deinen Herzen aufsteigen und du wirst einen bösen Plan schmieden. Jetzt kommen wir der ganzen Sache schon etwas näher. Wer wirklich dahinter steht und zulässt, das ist Gott. Die Frage, die wir uns stellen müssen, warum? Warum lässt Gott so etwas zu? Vers 11 heißt es, ich will hinaufziehen gegen ein offenes Land, will über sie kommen, die sich ruhig verhalten, in Sicherheit wohnen. Sie alle wohnen ja ohne Mauern, auch Riegel und Tore haben sie nicht, um Raub zu rauben, um Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmerstätten. Vers 14. Darum weissage, Menschensohn, und sage zu Gog, so spricht der Herr, Herr, jawohl, wirst du dich an jenem Tag, wenn mein Volk sich in Sicherheit wohnt, nicht aufmachen und von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden wirst du kommen, du und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, ein großes Aufgebot, ein zahlreiches Heer. Und wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine Molke, um das Land zu bedecken, das Land zu überschwemmen, zu überfluten. Am Ende der Tage, heißt es hier, Vers 16, am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich über mein Land kommen lassen werde, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen als heilig erweise. Liebe Geschwister, das muss uns jetzt bewusst sein. Daniel 11 beschreibt die Geschichte, wo er sein Volk läutern wird. Und er wird beschreiben, wie der König des Nordens es anstellen wird. Und die Schrift offenbart uns auch, es ist Gott, der das Ganze zulässt. Warum? Weil er uns auf sein Wiederkommen vorbereiten will. Und nur die, die wirklich in seinen Herzen bei Gott sind, werden am Ende auch übrig bleiben. Nicht umsonst spricht die Bibel immer von einem Rest, von einem Überrest sogar im Neuen Testament. Übrigens, Hesekiel 38, Vers 16, hier heißt es ja, zweiter Absatz, am Ende der Tage, der gleiche Ausdruck ist auch in Daniel präsent. Daniel 10, 14. In Daniel 10, 14 heißt es, und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Es ist schon sehr interessant, wie viele Passagen aus Hesekiel 38 in Daniel 11, Verse 40 bis 45 vorkommen, widerspiegeln. Das, was wir hier sehen in Hesekiel 38 der damaligen Zeit, war der Typus und weist hin auf den großen Antitypus in unsere heutige Zeit. Damals Israel, heute alle die, die Ja sagen zu Jesus Christus, die den Weg zur Wahrheit gefunden haben. Wenn ihr Hesekiel weiterlest, werdet ihr feststellen, ihr werdet dann viele, viele Parallelstellen finden zum Buch der Offenbarung. Auch wenn es darum geht, das Wording zu vergleichen mit den sieben Plagen, die dann kommen. All das finden wir im Buch Hesekiel wieder. Es ist interessant. Aber wer ist denn nun Ägypten? Liebe Geschwister, wenn wir heute sagen, Ägypten, das ist die weltweite Säkularität, ist das viel zu kurz. Ägypten ist viel mehr. Der König des Nordens kämpft nicht nur einfach gegen die Säkularität dieses Landes. Wenn wir uns einmal anschauen, was denn alles im zweiten Buch Mose, im Exodus über Ägypten erzählt wird, da wird uns deutlich vor Augen gehalten, da ist mehr. Da ist mehr zu finden. Ihr kennt als allererste die Aussage, wer ist dieser Gott? Wer ist er, dass ich ihn gehorchen muss? Achtung! Danach kommt, was wollt ihr? Ihr wollt opfern? Arbeiten sollt ihr. Liebe Geschwister, für die, die im Sozialismus groß geworden sind, für die, die im Sozialismus groß geworden sind, die versucht haben, in ihrem Land, in ihrer Stadt, an einen Sabbat in die Gemeinde zu gehen, glaubt mir, die hatten es nicht einfach. Die wurden verfolgt. Die wurden eingesperrt. Die wurden vom öffentlichen Leben bisweilen ferngehalten. spreche ich aus eigener Erfahrung. Wer ist dieser Gott, dass ihr am Sabbat, an einem Samstag in eine Gemeinde geht, um anzubeten? Was haben sie denn gesagt am Sabbat? Was sollen wir machen? Arbeiten. Ihr sollt arbeiten. Am Sabbat habt ihr in die Schule zu gehen. In der DDR, ich weiß es nicht, wie es in der Sowjetunion war, in der DDR war Samstag Schulpflicht. Und wehe dem, du bist nicht in die Schule gegangen. Dann stand die Polizei vor der Tür und sie haben dir gedroht, die Kinder wegzunehmen. Sozialismus. Sozialismus ist Atheismus. Das ist auch das, was wir mit in Ägypten aufzählen müssen. Säkularität, Atheismus, Sozialismus. Aber jetzt schaut euch mal die Plagen an. Wen haben sie denn alles verehrt? Die Tiere. Es gibt heute Religionen, da sind manche Tiere heilig. Wenn du da mal jemanden umfährst oder anfährst, dann kann ich dir nur empfehlen, gib Vollgas. Ansonsten musst du sterben. Aber ja, ne, er hat das richtig genannt. Also Ägypten auch ein Synonym für andere Religionen. Religionen, die von Jahwe nichts wissen wollen. Das ist den Schnurzbiebs egal. Naturreligion, Natursekten, Esoterik, liebe Geschwister, auch Pantheismus. Überall in der Welt, im Wald, in jedem Tier, in jedem Blatt, in jedem Grashalm, in jedem Sonnenstrahl, Sonnenanbetung, da ist Gott. Das ist Ägypten, liebe Geschwister. Ägypten, das ist ein Riesenkonglomerat von anderen Religionen, die nichts von diesem Jahwe wissen wollen. Die wollen das nicht. Ja? Aber der König des Nordens kommt und wird sie überrennen. Da gibt es ja diesen Gedanken der eine Weltreligion. Ne? Ist interessant, wenn wir das hier transferieren auf Daniel, dann kommen wir zum Ergebnis, dass am Ende, wenn der König des Nordens fertig ist, bevor er sich wieder nach Norden bewegt, alle dem König des Nordens unterstehen werden. Politisch, militärisch, wirtschaftlich und religiös. Ist es nicht so, dass das Papsttum darauf hinarbeitet, diese eine Weltreligion zu schaffen? Noch hat ja keiner formuliert, aber unter meiner Ägide. Das hat er noch nicht gewagt zu sagen. Ausgehend von der Schrift wissen wir aber, dass es kommen wird. Und Daniel liefert uns unter anderem einen Beweis dafür, dass es zumindest zu dieser Auseinandersetzung kommen wird und dass der König des Nordens erfolgreich daraus gehen wird, im Vorgehen wird. Aber das ist das Interessante in dieser Zeit. Dann scheint es wieder ein neues Bündnis zu geben. Andere haben Wohlgefallen an dieser Strategie, an dieser Eroberungstaktik gefunden. Denn man kann mit Krieg und Handelskrieg unglaublich viel Geld verdienen. Man kann da richtig reich werden. Es ist kein Milliardengeschäft, es ist ein Trilliardengeschäft. Ja? Das heißt, denen ist das völlig wurscht, was sie im Vorfeld geklaut haben. Hauptsache, sie haben von diesem Bündnis einen Benefit. Das kennen wir doch ganz am Ende der Zeit. Wenn es doch darum geht, wer das Mahlzeichen des Tieres annimmt, ne? Und das Siegel Gottes. Da gibt es doch die, die sagen, ich tendiere zu 100% aufgrund meiner Glaubensüberzeugung, dass ich dieser Seite folge. Dem Tier aus dem Meer, dem Tier aus der Erde. Da gibt es aber welche, die sagen, eigentlich ist mir das völlig egal, was die glauben, aber solange ich damit Geld verdienen kann, bin ich bei euch. Das ist das mit dem Mahlzeichen. Auf der anderen Seite haben wir aber die das Siegel Gottes haben. Die sagen, uns ist nicht egal. Uns ist das erstmal gar nicht egal, was die da lehren, theologisch. Und ich will auch nicht teilhaben an ihrem Reichtum. Warum? Weil ich weiß, dass alles, was ich habe, ist doch vergänglich. Ja? Es verrostet doch. Ich kann doch nichts mit in den Himmel nehmen. Alles können sie mir nehmen, aber nicht mein Glauben. Diese beiden Parteien werden am Ende gegenüberstehen. Und jetzt, liebe Geschwister, ist ja dann die Frage, ab Vers 44, Daniel 11, 44, jetzt kommen die Gerüchte. Auf diesen super Feldzug, absolut erfolgreich. Ja? Jetzt kommt auf einmal ein Gerücht oder Gerüchte aus seinen eigenen Reihen. Von Norden her, er kam ja vom Norden, vom Osten her. Liebe Geschwister, ich höre immer gerne, das ist die Verkündigung der Drei-Engels-Botschaft. Liebe Geschwister, Wir verkündigen mehr oder weniger seit über 150 Jahren diese Botschaft. Aber den König des Nordens, ja, den interessiert das gar nicht. Da bleibt die Frage, was muss denn da passieren? Es gibt nur ein Ereignis, liebe Geschwister. Es gibt nur ein Ereignis, was ihn richtig durchschütteln wird. Und das ist die Ausgießung des Spätregens. Mit dem Spätregen, liebe Geschwister, werden wir ausgestattet sein, etwas zu tun, was zuvor keiner zu tun gewagt hätte. Und wir sind dadurch in der Lage, so viele Menschen die Wahrheit zukommen zu lassen, dass auch sie vom Spätregen gefüllt in der Lage sind, hinauszugehen, um die Wahrheit zu verkündigen. Und das werden Menschen sein, die irgendwo administrative Ämter innehaben, in hohen, was weiß ich, beim Vatikan, in Regierungsebene, auf Wirtschaftsebene, auf dem Militärsektor. Überall wird diese Botschaft um sich greifen. Und überall wird man feststellen, das, was Sie uns gelehrt haben, ist eine Lüge. Es ist eine Lüge und diese Lüge geht es zu offenbaren. Und liebe Geschwister, wenn man plötzlich jemandem gegenübersteht, der genau weiß von meinem Wahnsinn, von meinem Trug, von meiner Unwahrheit, dann versuche ich alles, was mir zur Verfügung steht, um diese mundtot zu machen. Das ist diese Botschaft, die ihn durchschütteln wird, richtig kräftig. Ellen White geht auch noch viel deutlicher in dieser Situation um. Menschen werden Dinge tun, die sind unvorstellbar. Unvorstellbar. Es werden Wunder geschehen, wie sie noch nie gewesen sind. Nicht zur Zeit des Frühregens. Es wird alles um ein Vielfaches übertroffen werden. Aber, sagt Schwester White, viele werden die Gemeinde verlassen. Aber viele werden von außerhalb wieder in die Gemeinde kommen. Ja, man kann das vergleichen ähnlich mit dem, was oben im Himmel passiert ist. Ein Drittel der Engel sind weg. Wer ersetzt denn diesen Verlust? Wer ist es denn? Was sagt Schwester White? Wir sind es. Die Menschen. Das könnte man denken, ja, wir sind ganz schön viele. Ja, es kommen ja nicht alle. Es sind ja nicht alle. Es ist ein verschwindend kleiner Teil, der diese Lücke wieder füllen wird. Aber wir sind es. Gott füllt wieder auf. Ein großer Anteil geht weg. Aber es kommt auch ein Anteil zurück. Und liebe Geschwister, und unsere Frage heute muss nicht lauten, lasse ich mich jetzt impfen? Lasse ich mich nicht impfen? Das könnt ihr mit Gott klären. Unsere Frage muss heute lauten, wie fest ist meine Beziehung zu Jesus Christus? Habe ich überhaupt noch Hoffnung? Kann ich überhaupt noch in der Bibel lesen? Bin ich noch in der Lage, Bibelstudium zu geben? Glaube ich überhaupt noch an das Wort? Habe ich überhaupt noch Mut und Motivation, in eine Gemeinde zu gehen? Bin ich in der Lage, zu denen hinzugehen, denen es schlecht geht? Eine Glaubensschwester hat das vorhin schon angesprochen. Es ist gar nicht so einfach heute. Wenn ich mich nicht impfen lasse, werde ich in Zukunft Gefahr laufen, meinen Job zu verlieren. Ja. Sind wir aber in der Lage, als Gemeinde den oder diejenige aufzufangen? Die Frage muss man sich auch stellen. Oder hört auf, eine Gemeinde zu existieren? Liebe Geschwister, das, was Satan momentan mit uns vorhat, ist ein unglaubliches Intrigenspiel. Und es ist erfolgreich. Er braucht nichts weiter zu tun, außer nur zuzusehen, wie wir uns gegenseitig zerfleischen. Du bist ein guter Christ und du bist ein böser Christ. Und schon sind wir nicht mehr in der Lage, unser Wort zu leben und zu predigen. Wir lähmen uns selber. Und wenn wir von diesem Zug nicht lernen, wegzukommen, liebe Geschwister, dann werden wir irgendwann mal von diesem Coronavirus so überzeugt sein, dass wir selber zu diesem Coronavirus werden. Ja? Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Achtet auf das Wort, was geschrieben steht. Wir haben heute drüber gesprochen. Lest immer, tagtäglich. Und in den Zeiten, wo wir nicht weiter wissen, da sagt der Jakobus, na dann geht doch zu Jesus Christus. Frag ihn doch, bitte ihm doch um Weisheit. Aber seid doch auch geduldig. Liebe Geschwister, letztens hat mich noch eine Nachricht erreicht auf WhatsApp. Da wurde aufgerufen zum politischen Ungehorsam unter den Christen. Und da gab es auch einige Bibeltextstellen, die da aufgeführt worden waren. Da habe ich die Schwester gefragt, sag mal, glaubst du das, was da steht? Oder hast du das einfach nur weiter jetzt gesendet? Die hat dann gesagt, naja, ich habe das erstmal mal weitergesendet. Hast du es dir mal richtig durchgelesen? Ja, nicht so richtig, aber ist es denn nicht so? Da habe ich gesagt, nein. Ihr müsst lernen, die Schrift zu lesen. In den von dir vorgegebenen Bibeltextstellen ging es nicht ein einziges Mal um zivilen Ungehorsam. Wisst ihr was, um was es da ging? Nein, hat sie gesagt. Da ging es um Anbetung. Um Anbetung. Bei Mose ging es um Anbetung. Bei Esther ging es um Anbetung. Bei Abraham ging es um Anbetung. Bei Daniel ging es um Anbetung. Und auch bei den Jüngern im Neuen Testament und auch beim Paulus. Es ging um Anbetung. Und nicht um, ich ziehe das Schwert wie die Zeloten. Dann habe ich gesagt, was ist denn das oberste Gebot? Die Liebe. Ja, aber was kommt danach? Liebe deinen Nächsten. Ach, was gibt's denn da noch? Liebe deine Feinde. Ach, und da sollen wir jetzt hinausgehen und sollen lautstark protestieren zur Gewalt aufrufen? Nein, wir sollen hinausgehen, das Wort Gottes verkündigen. Wir sollen die Menschen wieder sensibilisieren, in der Schrift zu lesen. Und vor allen Dingen Prophetie zu studieren, ähnlich wie in Daniel. Und da werden wir auch feststellen, wo wir ungefähr sind. Und da werden wir feststellen, dass er im Land der Zierde angekommen ist. Und dass er uns versucht zu überschwemmen. Dass aber einige auch nicht mitgehen. Das sehen wir heute. Da wissen wir also, wo wir heute sind, was da noch auf uns zukommt. Der Krieg ist ja lange nicht vorbei. Das, was wir heute haben, sagt Matthäus 24 und die Vorwehen. Das ist ein Test. Das ist ein ganz großer Test. Ähnlich damals wie in Griechenland. Ihr könnt euch daran erinnern, wo sie die 7-Tage-Woche einführen wollten. Was haben sie gefragt? Das Volk haben sie gefragt. Was haben sie dem Volk erzählt? Na, wenn ihr jetzt 7 Tage arbeitet, dann könnt ihr anknüpfen an den Leben von zuvor. Jeder kann wieder in den Urlaub fahren, jeder hat wieder ein regelmäßiges Einkommen, ihr könnt euch das leisten, etc., etc. Ist doch wie heute. Ist doch wie heute. Ist ein Test gewesen. Letztendlich hat aber die Mehrheit gesagt, naja, wollen wir nicht. Könnte man sagen, gut, die Griechen hatten es nie so gehabt mit der Arbeit. Also, schwarzer Humor. Aber das war ein Versuch. Und Ellenwald schreibt, ganz am Ende der Zeit wird es nämlich wer sein, der was fordert? Die Masse. Die Masse wird sein. Erdogan. Da ging es um die Todesstrafe in der Türkei. Hat er gesagt, ab morgen ist die Todesstrafe? Nein. Es gab Demonstrationen. Die haben gesagt, wir wollen wieder die Todesstrafe. Und Erdogan hat gesagt, ich mache doch nur, was das Volk sagt. Das ist das, was auf uns zukommt. Und ganz am Ende der Zeit wird das Volk auf die Straße gehen und wird sagen, wir wollen das, das, das und das. Und was werden sie dann sagen? Ja, wir haben es schon mal vorbereitet. Jetzt, wo ihr ja auch alle dafür seid, können wir es ja endlich umsetzen. Wir werden es sein, das Volk. Sie werden es einfach nur signieren und dann hat es Gültigkeit. Und dann kommen diese Dekrete. Und dann, liebe Geschwister, ja, dann brauchen wir Gott. Dann brauchen wir Gott in den Glauben. Und wenn wir keine Gotteserfahrung haben, glaub mir, ihr werdet straucheln und ihr werdet fallen. Wer keine Gotteserfahrung gesammelt hat in seinem Leben, das müssen keine Riesenwunder sein. Wir suchen immer nach den Riesenwundern. Es sind die kleinen Wunder, die wir gar nicht mehr wahrnehmen können. Wenn wir die nicht sammeln, hier oben abspeichern, werden wir, wenn es drauf ankommt, straucheln und fallen. Und wir werden zu denen hingehen, denen es gut geht. Wie im Alten Testament. Wo die Israeliten sagten, warum, lasst uns doch darüber gehen zu dem. Die haben zwar einen anderen Gott, aber denen geht es ja noch besser. Die haben jenes und dieses. Oh, und die Musik und die Mädels. Oh, und das Essen und das Trinken. Oh, und das machen die tagtäglich. Und die expandieren. Die sind nicht krank. Da ist Gott immer da. Vielleicht können wir ja ein Bündnis eingehen. Unser Gott mit dem Gott. Ja, das ist ein Gott der Götter. Haben sie gemacht? Sind sie gefallen? Ja. Sind sie gleich gefallen? Nein. Gott lässt es nämlich zu. Er gewährt es. Aber nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Liebe Geschwister, Hesekiel sagt es uns. Gott lässt es zu, weil er uns läutern will. Zu dem Zeitpunkt X nimmt Gott den König des Nordens. Er sagt, ich packe dich. Anders ausgedrückt, in dir lasse ich diesen Keim aufkommen, deiner Bosheit, wie den Pharao, als er verstockt alles abgelehnt hat. Genau mit diesem großen, verstockten Herz kommt der König des Nordens. Aber erst zu der Zeit, wo Gott sagt, jetzt darfst du gehen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir mitnehmen dürfen für heute. Gott hat alles in seinen Händen. Alles. Alles. Gott kommt nicht schneller zu uns und Gott verzögert auch nichts. Alles das, was jetzt passiert, ist genau prophezeit, ist genau aufgeschrieben. Schwester Weiz sagt, damit komme ich auch zum Ende, wir sollten dennoch den Mut haben, zu beten, dass Gott seine vier Engel zurückhält, damit wir immer noch in der Lage sind, möglichst viele Menschen weltweit zu erreichen. Bleibt die eine Frage jetzt, wie soll das denn gehen in diesem Impfwahnsinn? Ja, liebe Geschwister, da ist Gott gefragt. Gott wird Wege ebnen. Er wird Türen und Fenster öffnen, die jetzt noch verschlossen sind. Er wird es tun. Und erst, wenn wir soweit sind, liebe Geschwister, dann passiert es. Aber auf diesen Moment müssen wir vorbereitet sein. Und das möchte Gott von uns. Und das möchte Satan nicht. Deswegen schlummert er auch nicht und arbeitet Tag und Nacht an uns, um uns irgendwie von diesem Weg wegzubringen. Und glaubt mir, ich habe viele Geschwister kennengelernt in den letzten Jahren, die den Gemeinden den Rücken zugedreht haben. Und wenn sie gejammert haben, haben sie recht gehabt. In all denen, alles nachvollziehbar. Aber in ihren Herzen sind sie so verbittert, sie sind so traurig, sind so wütend über Gott, dass sie den Weg gar nicht mehr allein zurückfinden. Und dann passiert etwas sehr Schlimmes, sagt Schwester Weid. Selbst dann, wenn sie wachgerüttelt werden, haben sie diesen Impuls in sich, der sagt, deine Sünden sind zu schwer. Gott wird dir niemals mehr vergeben. Und sie bleiben da, wo sie sind. Wir sind aufgerufen, auch diese Menschen wieder zurückzuholen. Mit diesen Menschen zu telefonieren, zu sprechen und in der Bibel zu studieren. Liebe Geschwister, das ist unser Auftrag. Das ist übrigens auch der Inhalt der Drei-Engels-Botschaft. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei bleibt und dass ich, wenn ich das nächste Mal komme, auch wieder vor so vielen Menschen stehen darf, ja, um dann vielleicht mal über etwas anderes zu predigen, was auch ganz interessant ist. Aber, liebe Geschwister, Prophetie ist wichtig und heute ist das ganz wichtig. Aber hört auf, etwas hinein zu interpretieren, was die Schrift nicht kennt. Und manchmal ist Schweigen Gold und Reden Silber. Amen.